Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt politisches Kabarett, es gibt literarisches Kabarett und es gibt Jochen Malmsheimer. Die Wortakrobatik dieses deutschen Kabarettisten, die passt in keine Schublade. Und so hat er für sich selbst kurzerhand eine eigene erfunden, das epische Kabarett. Anfang Dezember gastiert er in Zürich mit einer Art Werkschau und Barbara Peter hat Jochen Malmsheimer vorab getroffen, stellt ihn und sein sprachvirtuoses Kabarett nun vor.
Jochen Malmsheimers Programme tragen Titel wie »Wenn Worte reden könnten« oder »Ich bin kein Tag für eine Nacht«. Sie setzen sich zusammen aus vorgelesenen und erzählten Geschichten, daher die Kategorie »Episches Kabarett«. Inspiriert sind diese Geschichten vom Leben eines Ehemannes und Familienvaters in den besten Jahren, der aus dem Ruhrgebiet stammt, genauer aus Bochum. Dort und anderswo schaut Malmsheimer sich und anderen ganz genau zu beim Leben. Sein Blick ist scharf und unbestechlich, aber nicht unbarmherzig. Jochen Malmsheimer unterscheidet sehr genau zwischen reinem Unvermögen und versehentlichen Fehlleistungen. Menschliche und insbesondere männliche Schwächen nimmt er gerne auch bei sich selber ins Visier. Zuweilen auch buchstäblich. Beispielsweise, wenn er den morgendlichen Blick in den Spiegel beschreibt, wie hier in einer Nummer mit dem Titel »Der silberne Gast«. Sie stammt aus Jochen Malmsheimers letztem Programm »Fliegfisch, Lies und Gesunde«.
Ha! Spiegel! Falscher Freund! Der du quecksilbrig lächelnd vorgibst, nur zu zeigen, was die Natur dir eigenhändig formte, ohne jede Stellungnahme, ja getreulich, nur ein Abbild dessen, was du mit polierter Fläche schaust. Stets sei deine Wiedergabe rein, um keine Interpretation bemüht. Zeuge sollst du sein, nicht Exeget. Ha, Spiegel, trübes Fenster. Was änderte dein Bild? Das Kälte greift mir an das Herz. Wo ist der Fehler? Was rührt den Schlamm des Argwohns auf im sonst so klaren Wasser meiner Seele? Irgendetwas wandelte sich über Nacht, ich fühle es klar. Und nichts mehr wird so sein, ja ist, als wie es war. Doch was zum Henker, was? Irgendetwas stimmt im Antlitz nicht mit jenem überein, das gestern noch zur Nacht ich wusch mit klarem Wasser. Als wie es die Gewohnheit mir befiehlt, seit Jahr und Tag. Obwohl all das am gleichen Platz zu sein, mir scheint, wie tags zuvor noch von deiner Oberfläche widerschied. Nun einen Schritt zurück, auf das zur Gänze ich erfasse, was bis eben noch vertraut mir schien, doch heut durch Zauberei und Blendwerk fremd mir ist. Fremd! Wie die Höhenzüge Syriens oder die Altstadt von Bayreuth. Ich kenne mich selbst nicht wieder. Ja, selbst der Klang der eigenen Stimme scheint urplötzlich schrill. Und aller Wärme und jeden Dombres mir entschlagen. Was ist es nun, das binnen einer Nacht mich wendete und wandelte, Lebensfreude beendete, mein Antlitz mir verschandelte und düstre Mahnung an die Wände schreibt, gleich jenem Mene, Mene, Tekel, Ufar, Sen, welches einst Belsazars fest zur Katastrophe führte, als seine Knechte ihn erschlugen in der Nacht. Von Gott ward er gewogen und für zu leicht befunden worden. Und sein Reich gleich den Kleidern unseres Herrn geteilt ward und Babels Glanz erlosch für alle Zeit. Auf immer. Wer? Was mag über Nacht mir widerfahren sein?
7 wortreiche Minuten später erfährt das geneigte Publikum, es ist das erste graue Haar, das dem Mann derartigen Kummer bereitet. Jochen Malmsheimer ist 1950 in Essen geboren und man kann ihn zweifellos als ganzen Kerl titulieren. Bezeichnenderweise trägt er Korthose und T-Shirt und zwar auf der Bühne ebenso wie daneben. Er strahlt beiderorts eine kraftvolle Bodenständigkeit aus und wirkt wie ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Auf der Bühne steht er seit Anfang der 90er. Zuerst fast 10 Jahre lang zusammen im Duo mit Frank Rosen unter dem Titel Tresenlesen. Wie der Name schon sagt, haben die beiden Männer am Tresen gelesen und wurden dafür 1998 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2000 ist Jochen Malmsheimer solo unterwegs. Und auch wenn er allein auftritt, hat er gewöhnlich ein Textbuch in der Hand. Oder vielmehr eine Kladde, aus der er liest. Dafür sitzt er nicht, wie das früher im Kabarett üblich war, ruhig an einem Tischchen. Nein, Malmsheimer ist auch mit dem Text in der Hand, immer in Bewegung. Und immer wieder klappt er seine Klatte zu und redet mit seinem Publikum. Dabei lässt sich nicht übersehen, dass er daran selber einen Heidenspaß hat. Er ist auch dabei wortmächtig und unverblümt, und wenn sich unterwegs ein Karlauer anbietet, lässt er ihn sicher nicht links liegen. Für diese höchst lustvolle und ausgesprochen lustige Mischung hat er 2009 sowohl den Deutschen Kabarettpreis als auch den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten. Jochen Malmsheimer gehört also längst zur Oberliga des deutschsprachigen Kabaretts. Und einige der ganz Großen seiner Zunft zählen sich zu seinen Bewunderern. Aber das ändert nichts an seiner eigenen, unprätentiösen Einschätzung seines Tuns.
Ich fühle mich nicht als Künstler und ich habe da auch nicht so einen großen Anspruch, sondern ich möchte die Dinge, die mich bewegen und die mir Spaß und Freude machen oder mir auch extrem auf die Sacknacht gehen, die möchte ich gerne bündeln und raustun, damit ich entlastet werde. Das ist ganz wichtig. Meine Seele muss gesunden und die anderen müssen es aushalten. Und das Schöne ist, dass es Leute gibt, die dafür auch noch Geld bezahlen. Das ist letztendlich das Rezept. Also, wie soll man das sagen? Ich möchte gut formulieren, ich möchte zupackend schreiben, ich möchte die Leute unterhalten. Und ja, das war's schon. Ich möchte eine solide Arbeit abliefern.
Sie sagen, Sie verstehen sich nicht als Künstler. Nichtsdestotrotz sind Ihre Texte ja hochliterarisch. Also man muss ja das erstmal so zusammenbekommen und so formuliert bekommen, wie Sie das scheinbar aus der Luft erst tun. Wo würden Sie das ansiedeln? Also, wenn irgendwo die Literatur ist, und dann, wo sind dann Ihre Texte?
Das ist ein grundsätzliches Problem, was Sie da ansprechen. Ich bin der Auffassung, dass, wenn jemand sich selber als Künstler bezeichnet, ist er keiner. Also die Wertung, ob jemand Kunst schafft oder nicht, sollte immer von außen kommen. Das sollten Dritte tun. Wenn Sie das, was ich tue, für Literatur halten, bin ich sehr glücklich. Und das freut mich sehr und adelt mich auch. Aber ich persönlich habe mich nie an den Schreibtisch gesetzt mit dem Anspruch, jetzt Literatur zu schaffen oder Kunst zu bauen, sondern ich möchte meine Befindlichkeiten anderen Leuten vor die Füße geben und einfach um mir persönlich eine Freude zu machen und auch meine Seele zu entlasten, wie eben schon formuliert. Und beides geht Gott sei Dank auf. Und was das dann nun für einen Stellenwert hat und welches Gewicht und welchen Gehalt, da bin ich froh, wenn sich Leute wie Sie darüber Gedanken machen und ich das nicht brauche.
Dann frage ich nochmal anders. Die Texte sind ja in verschiedener Art und Weise, in verschiedener Ausprägung sehr geformt. Also muss ja doch irgendein, sagen wir vielleicht nicht Anspruch, sondern ein Ziel irgendwo, das ist ja nicht planlos, das passiert ja nicht einfach so.
Nee, das ist schon richtig. Ich versuche auf der einen Seite natürlich die Varietäten, die uns unsere Muttersprache, kann ich ja ruhig mal sagen, unsere Muttersprache bietet, auszunutzen, weil sie einfach unglaublich schön ist, ein klangliches, schönes Erlebnis ist und sie uns viele wunderbare Ausdrücke zur Verfügung stellt, für die es dann auch immer Gelegenheiten gibt, sie mal zu benutzen. Das macht mir große Freude, also einfach ein handwerkliches Phänomen. Und ich möchte für die Situation und wie es gerade geht, den entsprechenden Ausdruck finden, der dazu passt. Und dazu muss man sich verschiedenster Stilrichtungen und Textsorten und Arten bedienen. Und das sollte man tunlichst beherrschen, wenn man das macht. Dann wächst sich auf dünnes Eis. Und das sind ja eben formale und handwerkliche Ansprüche, die ich an mich stelle. Da haben Sie schon recht.
Also mir fällt ja auch auf, dass Sie manchmal für sehr aktuelle Themen eine sehr altmodisch ist mir zu unfreundlich, aber eine Sprache wählen, die verhaftet ist, vielleicht, was weiß ich, im 19. Jahrhundert oder so, die darauf zurückgreift. An welchem Punkt passiert das? Wann sagen Sie sich, okay, das ist jetzt ein Thema, das lässt sich so bearbeiten? Ist das ein bewusster Vorgang oder passiert das in der Arbeit?
Beides ist richtig. Es ist auf der einen Seite so, dass ich für bestimmte Zustände oder Umstände versuche, das richtige Wort zu finden. Und da ich nicht die Unterscheidung mache zwischen dem Deutsch, das man im 19. Jahrhundert gesprochen hat und dem, was man jetzt spricht, sondern dass das alles deutsche Sprache ist und dass es, eine sind weniger gebräuchliche Vokabeln inzwischen und andere sind mehr gebräuchlich, aber ich versuche die mir zur Verfügung stehen, zu scannen nach dem Wort, das mir jetzt da angemessen erscheint. Das kommt dann oft vor, dass das vielleicht etwas überkommene Ausdrücke sind, die aber eben willentlich gewählt worden sind. Nicht um der Sprache des 19. Jahrhunderts jetzt das Wort zu reden, sondern einfach, weil ich glaube, das ist jetzt genau das. So möchte ich es ausgedruckt wissen. Und das zwingt einen dazu, seinen Wortschatz auf Vordermann zu halten. Und das macht natürlich auch wieder große Freude. Ne?
Das führt mich zur Frage, was liest Jochen Malmsheimer?
Ständig und alles. Das ist oft auch eine Belastung. Also wirklich vom Aufdruck auf Flaschen und Gläsern am Frühstückstisch, bis hin zu allen Büchern, die mir in die Hand kommen, die mich in irgendeiner Form interessieren. Ich komme weitaus weniger dazu, als ich es eigentlich möchte inzwischen, aber ich habe da keinerlei Präferenzen oder Geschmacksgrenzen, sondern ich lese buchstäblich alles, was mir in die Hand kommt. Wenn es mich nur irgendwie anprickelt, dann lese ich es auch.
Was macht's aus? Also wann legen Sie ein Buch weg?
Ich versuche immer durchzuhalten bis zum Schluss. Das ist, also wenn ich es angefangen habe, dann muss ich es auch durchlesen. Es ist oft auch schwierig. Aber ich habe auch die Leute nie verstanden, die mitten in der Pause aus dem Theaterstück rausgehen. Das fand ich auch immer scheiße. Das macht man nicht. Wenn man drin ist, ist man drin. So. Und es kann ja in der zweiten Hälfte noch was passieren. Ne? Und dann sitzt man da zu Hause und sagt, das war aber ein Mistabend und hat nur die erste Hälfte gesehen, das ist Käse. Also so mache ich es beim Buch auch. Ich finde den ersten Satz, die Magie des ersten Satzes ist, der bin ich vollständig erlegen. Und wenn der erste Satz Mist ist, dann habe ich schon oft keine Lust, das überhaupt anzufangen. Also das ist dann auch doof. Aber der erste Satz ist es. Also, wird auch durch keinen Klappentext aufgefangen oder keinen Waschzettel oder sonst was dabei liegt. Das ist alles wurscht, der erste Satz muss es sein.
Also wenn man sie da nicht hat, dann kriegt man sie auch nicht mehr.
Schwierig, also das ist eben so, du wirst angefixt oder eben nicht. Und es gibt Dinge, dann sagt man sich, ja, mich interessiert der Schriftsteller oder mich interessiert das Thema. Und dann will ich den ersten Satz mal verzeihen, der nicht so direkt in der 12 gesessen hat. Aber es fällt mir sehr schwer, mich dann zu disziplinieren.
Dass Literatur für Jochen Malmsheimer eine derart große Bedeutung hat, kommt nicht von ungefähr. Von Haus aus ist er gelernter Buchhändler. Dennoch sieht er aus, als würde er eher wissen, wie man Bücherregale aufbaut, denn als würde er Bücher lesen. Kein Wunder also, war Malmsheimer die erste Wahl, als das ZDF für sein Satiremagazin Neues aus der Anstalt einen suchte, der den Hausmeister geben könnte. Man könnte auch sagen, die Erfinder von Neues aus der Anstalt, Georg Schramm und Urban Priol, hätten Jochen Malmsheimer zum Hausmeister gemacht. Und er vermag dieser Rolle so einiges abzugewinnen.
Also das, was ich im Fernsehen mache, hat mit dem, was ich sonst auf der Bühne tue, sehr wenig zu tun. Das, was beides verbindet, ist natürlich das unterhaltende Element. Ich bin in dieser Fernsehsendung, um die es da geht, in der Anstalt, natürlich bisweilen auch der komische Onkel. Das soll auch so sein, das finde ich auch schön. Und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mir Menschen, die ihre Hände benutzen, mindestens genauso wichtig sind wie die, die mit ihrem Kopf gut umgehen können. Also und beides schließt sich ja übrigens auch nicht aus. Es gibt... So, und das fand ich immer großartig. Und da habe ich die Gelegenheit, beides zu tun. Ich kann die etwas rustikalere Seite meines Selbst in aller Ruhe auch mal ausleben, was auch schön ist. Und den, sag mal, den durchsichtigen Feingeist auch mal in der Ecke lassen.
Nun ist es ja aber so, dass Sie auch auf der Bühne nicht im schwarzen Rollkragen auftreten, sondern das hat ja auch eine tendenziell eher rustikalere Anmutung, wenn ich das mir so sagen darf.
Ganz fein formuliert. Ich bin ja der Auffassung, die Kunst trägt schwarz, das Handwerk kocht, und ich war immer schon mehr der Korthose zugeneigt als dem schwarzen Rollkragenpullover. Wie gesagt, ich finde das ganz wichtig. Wenn man von sich selbst annimmt, Künstler zu sein, ist man es, glaube ich, nicht.
Nun ist ja das mit dem Rollkragen so eine Sache. Sie haben ja was anderes auch nicht, was die Rollkragenträger oft haben. Sie geben nicht den Drübersteher. Sie erklären der Welt nicht, wo es lang geht, wie es funktioniert. War das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach, weil es nicht Ihnen entspricht?
Beides. Also es ist in jedem Fall eine bewusste Entscheidung, weil ich das überhaupt nicht haben kann. Dieses oberlehrerhafte Geampel, das im Kabarett bisweilen an der Tagesordnung ist. Und das kann ich gar nicht gut haben. Was ich liebe, ist Emotion. Und man darf aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Das sollen auch alle mitkriegen. Aber jeder soll dann selbst seine Schlüsse daraus ziehen oder sagen, was hat der Mann? Interessiert mich nicht. Diese Chance und Gelegenheit muss man jedem einräumen und überlassen, finde ich.
Mit schöner Regelmäßigkeit greift Malmsheimer Themen auf, die sich einreihen lassen im Kapitel »Wenn der gesunde Menschenverstand auf der Strecke bleibt«. Hier kann der deutsche Kabarettist ziemlich in Wallung geraten.
Was früher gut war, wäre auch heute noch gut, wenn man es in Ruhe gelassen hätte. Ja, was von selbst gut ist, bleibt's auch. Prinzipiell, solange man die Hände in der Tasche behält. Beispiel, das Wurstbrot. Weißt du, wie das hier heißt? Bei uns zu Hause heißt es Zervelat mit Z. Ist wahr, Zervelat, auch ohne Brot, einfach Zervelat. Also man kann auch sagen, Dauerwurstbrot, Blockwurst nach Egidius Block, der sie erfunden hat, Blockwurstbrot, Dauerwurstbrot, Salamibrot, egal, Zervelat. Es gibt nur eine unter Milliarden Möglichkeiten, ein anständiges, regelgerechtes Zervelatbrot herzustellen. Früher ging es so, ganz unten, im Süden, eine Scheibe Graubrot. Grausbrot. Kennen Sie noch eine? Können Sie sich noch erinnern? Grausbrot. So mit Kruste. Mit Grausbrot. So mit, das schmeckte noch selber. Brot. Ich meine nicht diese heiße, weiße Feuerzeug. Warte, ich meine richtiges Brot. Mit Kruste. Und zum Brausen. Grausbrot. So dick. Graubrot. Ja, so. Da drüber. Gute Butter ist ein Wort. Gute Butter. Ja. Richtig, das ist hier, guck mal, Klawasser ist auch, weißt du, Klawasser ist auch ein Wort. Klawasser, gute Butter. Dicke, gute Butter, da drauf, das Graubrot, das schmeckt dir ja selber, verstehst du? Da musst du dann die gute Butter richtig dick drüber, gute Graubrot, gute Butter. Und dann, über die gute Butter, mussten die Zervelatscheiben wie Dachziegel überlappen. Ja, weil die natürlich auch selber schmecken und die mussten gegen das dicke Graubrot anschmecken und die gute Butter und das Ganze war eine Geschmacksdetonation. Das kann man sich überhaupt, das kennt heute keiner. Das war, so einfach es sich jetzt darstellt, perfekt. Perfekt.
Ein Ausschnitt aus Das Wurstbrot, das längst zu einem Malmsheimer Klassiker geworden ist und auf YouTube bisher fast 60.000 Mal angeklickt wurde. Und das, obwohl Jochen Malmsheimer dieses Wurstbrot ursprünglich gar nicht als eigenständige Nummer gemeint hatte.
Es ist auch für mich vollkommen unverständlich. Das Wurstbrot ist eine Moderation, ein Zwischentext, der entstanden ist auf der Bühne. Ich mache meine Texte, schreibe ich auf, die lese ich auch vor und alles, was dazwischen passiert, entsteht während des Bühnenlebens. Das ist in der Premiere nicht fertig, sondern wird dann im Laufe der Zeit entsteht das. So auch das Wurstbrot. Es ging einfach nur darum, und das bewegt mich auch sehr, dass viele Dinge, die an sich mal gut und richtig waren, inzwischen durch noch nicht mal aus bösem Willen heraus, sondern aus einem falsch verstandenen Service- und Drauflegegedanken heraus pervertiert sind. Und da ist das Wurstbrot ein wunderbares Beispiel dafür. Etwas, was per se gut ist, kann man nicht besser machen, wenn es per se richtig gut ist. Dazu gehört das Wurstbrot. Und augenscheinlich habe ich mit dieser meiner Empörung darüber bei vielen Menschen erstaunlicherweise so ein Knöpfchen gedrückt oder eine Seite angeschlagen. Denen geht es offensichtlich genauso. Und ich erlebe immer wieder Abende, wo verschämte Menschen hinter der Bühne mir ein frisches Brot und eine selbstgestopfte Salami unter den Arm schieben. Das ist ganz zauberhaft. Das ist natürlich nur ein Synonym. Ne? Aber je griffiger das Synonym ist, umso eingängiger ist offenbar das Phänomen, was dahinter steckt. Und das ist mir augenscheinlich wirklich aus purem Zufall heraus gelungen. Weil ich alteriere mich gerne, ich rieche mich gerne auf, ich finde das großartig, man muss auch mal mit der flachen Hand auf Scheiße hauen, dass es spritzt, damit alle mal was abkriegen davon. Und wer zum 100. Mal mit der verspäteten Bahn fährt und stattdessen dann einen Keks bekommt, ich meine, dann sollen Sie den ganzen Keks doch weglassen und das Geld für jemanden bezahlen, den Sie dann einstellen, der die Fahrpläne nochmal durchgeht oder mich beruhigt. Er soll mir keinen Keks geben, soll mal sagen, es tut mir leid, wir sind 5 Minuten zu spät. So, nein, das muss dann alles mit diesen, es wird so furchtbar. Und das Essen und der Snack, wie es heute heißt, ist ja exemplarisch für diesen Irrsinn.
Könnte man daraus vielleicht auch die Methode Malmsheimer ableiten, nämlich sich so ein kleines Detail zu packen und daran was über unsere Welt zu erzählen?
Ich glaube, das nennt man Deduktion, wenn ich das richtig verstanden habe, sich ein Detail genau anzuschauen. Und ich bin von meiner Konstruktion her bin ich Manierist. Ich liebe Details, ich liebe das kleine Gefummelte, das Frickelige, das Gepixelte, das Arabeske und Gezwirbelte. Und da habe ich großen Spaß dran. Und überlasse es dann jedem anderen daraus, aus dem Fitzelchen etwas Größeres zu machen. Ich finde das schön, vor allen Dingen, weil ich Details bearbeiten kann. Ich bin kein großer Geist, ich bin ein ganz einfacher Mensch und ich kann mit Kleinigkeiten komme ich gut zurecht. So. Die großen Entwürfe sind mir manchmal ein bisschen zu groß, so unhandlich.
Trotzdem, von einem derartig wortgewaltigen deutschen Kabarettisten, noch dazu von einem, der in regelmäßigen Abständen mit den Spitzen des politischen Kabaretts auftritt, könnte man ja durchaus funkensprühende Breitseiten gegen das Polit-Establishment erwarten. Doch für Malmsheimer kam dieses Themenfeld nie in Betracht.
Erstmal, weil mir das Geschäft zu flach ist, wenn ich das sagen darf. Ich bin erstmal nicht schlau genug, um gewisse komplizierte Inhalte ständig parat zu haben. Ich habe auch keine Lust, mich mit Leuten abzugeben, von denen ich eine sehr geringe Meinung habe, im großen Teil. Ich leide oder ich würde unter der Geißel der Aktualität leiden. Die Dinge, die ich mache, sind sehr lange ausgedacht und durchkonstruiert und befummelt und gemacht und getan. Und wenn sie dann fertig sind, ist das ein wunderbarer Moment. Sie sind dann raus wie eine Geburt, weg damit, schön. Und jetzt kann man sich erfreuen, wie er wächst und schön wird. Und das fällt alles weg beim politischen Kabarett. Man muss da sehr schnell reagieren. Man muss Dinge, die alles sind, nur nicht witzig, eine gewisse Komik versuchen einzuhauchen oder eben eine zu konstruieren. Und das ist einfach nicht, das ist nicht mein Metier. Da fehlen mir die Fähigkeiten zu. Allein nur eine gewisse sprachliche Präsenz zu haben, reicht da nicht hin. Nicht? Also, nee, das würde mich nicht interessieren, weil es bedient mich emotional nicht, sagen wir so.
Die Programme, die Sie im Repertoire haben, sind ja nun einige. Sie sind ja dann nicht abgespielt nach ein, zwei Jahren. Das würde das auch dann verunmöglichen, natürlich.
Das würde das, auch ein ganz wundervolles Wort, verunmöglichen. Vollkommen richtig. Nein, ich bin da einfach nicht für gemacht. Also mir fehlt dieses analytische Gen, das dahinter steckt, um das Ganze dann in eine griffige Formulierung zu bringen und es auch noch komisch zu machen. Ab und an gelingt mir mal was, aber wirklich, da ist mir da, wenn es dann einen politischen Hauch hat, dann ist das mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Also letztendlich lag da mein Gewicht auf was anderem und es hat dann vielleicht so eine Begleiterscheinung. Das mag passieren, aber das ist nicht mein Fable. Da bin ich einfach ein Eiskunstläufer und ein Radfahrer. Ne? Die sind schwer miteinander zu vergleichen.
Der andere klassische Anspruch ans Kabarett ist, dass es böse ist. Was haben Sie dazu für eine Haltung?
Was das Kabarett angeht, kann ich das so wenig sagen. Ich bin oft böse, das ist richtig. Und dann, aber auf meine Art und Weise, wie gesagt, ich vermeide es, Leuten in irgendeiner Form Ratschläge zu erteilen. Und auch indem ich mich hinstelle und sage, das ist verdammenswert und so, das geht's aber gar nicht und das ist ja unerträglich. Sondern man muss aus sich selbst heraus auftreten und den Leuten die Gelegenheit geben, für sich zu entscheiden, was für sie richtig und für sie falsch ist. Und ich errege mich ständig und viel und bin auch mit einer entsprechenden, also mit einem Vokabularium und einem Sensorium ausgestattet, dass mir gelingt, da auch anständig mal drauf zu kloppen. Aber ich mache das nicht aus Methode, sondern dann, wenn es sich anbietet.
Daraus kann man auch schließen, dass Jochen Malmsheimer authentisch sein will.
Das sollte jeder Mensch versuchen, wenn ich ehrlich bin. Also es wäre toll, wenn es wenige hinkriegen. Ich bemühe mich natürlich, ja, klar. Ich halte nichts von Kunstfiguren, ich halte nichts von komischen Nasen und karierten Jacketts, sondern man sollte der sein, der man ist, finde ich. Oder versuchen, der zu werden, der man sein möchte. Und das ist ein langer Weg und ich bin unterwegs.
Und wo würden Sie die Differenz sehen zwischen dem Malmsheimer auf der Bühne und dem daneben?
Das sollten Sie tunlichst meine Frau fragen oder sich selber, weil wir sehen uns ja gerade neben der Bühne. Ich glaube nicht, dass es so große Unterschiede gibt. Also auf der Bühne ist man oder bin ich natürlich auch aus Zeitmangel etwas zugespitzter als im Privatleben vielleicht. Ich bin dort durchgängig etwas lauter und agiler als im Privatleben, aber an sich ist das schon sehr viel. Ich ziehe mich ja nicht um, ich habe keine Bühnenkleidung, ich habe kein Kostüm. Das mache ich schon mit Absicht so, weil ich so sein will, wie ich bin. So, und es gibt keine Rolle, sagen wir mal, sondern es gibt den Jochen und den anderen Jochen gibt es auch noch.
Das ermöglicht ja auch die Vermeidung einer gewissen Distanz zum Publikum.
Richtig, darum geht es ja. Da sind wir wieder beim Kunstgedanke, ich spiele kein Puppentheater vor, sondern ich bin, der ich bin. Und man sollte ja schon, das ist mir ja schon wichtig, man sollte schon in Ansätzen zumindest verstehen, was ich da mache und warum ich das tue. Und je näher man an den Leuten dran ist, oder ich an meinem Publikum oder mein Publikum an mir, umso besser ist das. Es gibt eine gewisse Grunddistanz, die man haben sollte, nämlich die, wie weit Spucke trägt. Da sollte man doch nicht außen vor bleiben, aber bis dahin muss man schon ran.
Das führt mich zur Frage, was hat Sie denn dazu gebracht, überhaupt auf die Bühne zu treten und dieses zu tun, was Sie jetzt tun?
Ach, was hat mich dazu gebracht? Ich habe in einer Buchhandlung gearbeitet als Buchhändler und hatte unter anderem auch die Abteilung für Abseitiges, Schräges, Komisches und Verbogenes unter mir. Eine recht kleine Abteilung, wie man sich vorstellen kann, die ich aber sehr gut kannte. Und um mich da einzuarbeiten, habe ich das immer gelesen und bin auch nach dem Dienst in die Kneipe gegangen und habe das dort gelesen und sehr gelacht. Und dann wollte man wissen, warum ich so lache, ob ich das mal laut lesen könnte. Das habe ich dann gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und daraus ist dann irgendwann dieses Sololeben geworden. Also das ist wirklich ein purer Zufall gewesen oder ganz viele Zufälle. Und es war nie geplant. So, und das ist eine für mich glückliche Fügung gewesen.
Man könnte sagen, die Profession hat Sie gefunden quasi. Nun hat aber, damit diese Profession Sie finden konnte, Sie haben ja mal angefangen zu studieren, haben das abgebrochen zugunsten einer Buchhändlerlehre. Was würden Sie sagen, ist der Vorteil, jetzt mal abgesehen davon, was da passiert ist?
Also erstmal, was ich feststellen durfte, ist, dass Leute, die Bücher kaufen, nicht immer die schlechtesten sind. Also sind schon mal, also der Kundenkreis ist relativ beeindruckend. Ich habe, das vermisse ich heute noch, ich habe selten so viele anregende und spannende Gespräche geführt wie in dieser Zeit. Ich habe selten so viel gelernt durch die Leute, die ich da kennenlernen durfte. Leider ist er beschissen bezahlt. Das ist ganz furchtbar. Zumindest in Deutschland ist es also grässlich und unheimlich viel Arbeit. Man hat wirklich viel Arbeit und es ist sehr anstrengend für den Kopf und hinterher auch für den Hintern, weil man gerade, wenn es eine Großkampfzeit, also Weihnachten oder so rum, muss man unheimlich viel machen und es ist ein ganz großartiger Beruf. Aber eben, wenn man Bier trinken will, Zigaretten rauchen und wohnen, das geht gar nicht. Also da muss man sich was überlegen. Ich war damals zu weit, mir das Wohnen abzugewöhnen. Aber dann hat sich's eben ergeben, Gott sei Dank, konnte ich dann den Job machen. Und ohne meine Buchhändlerei oder was dazu geführt hat, wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Das gehört schon zusammen.
Damit wäre auch geklärt, wo Jochen Malmsheimers unverbrüchliche Liebe zur Sprache herrührt. Es ist seinen Texten anzuhören. Hier ist einer am Werk, der genau arbeitet, der ohne Lesen nicht sein kann und dessen Texte häufig literarische Qualitäten haben. Aber auch die pure Lust an der Sprache gehört zu Jochen Malmsheimer. Das Wort ist sein Werkstoff, sein Material, damit erschafft er Welten, damit verschafft er sich Spielräume, gerne auch an ganz unvermuteten Stellen, beispielsweise in der Grammatik.
Der Satz, die angesagteste Kneipe der gesamten Grammatik, war wieder einmal rappelvoll. Unter der Woche trafen sich die Satzteile, Wortarten und Partikel gerne im Dativ oder in der Ausnahme. Am Wochenende jedoch war der Satz die einzige Möglichkeit, sich angemessen zu amüsieren. Laut Rockmusik dröhnte aus den unter der rauchgeschwärzten Decke angebrachten Boxen. Die Atmosphäre war stickig, Schweiß und Bierdunst geschwängert, Tabaksrauch gesättigt und nur noch bedingt atembar. Alle Tische waren besetzt. Vor dem Tresen standen die Worte in Dreierreihen und warfen dem Wirt, einem stämmigen präpositionalen Ausdruck in schmuddeligem Karohemd, lautstark ihre Bestellungen zu, während zierliche studentische Hilfsverben mit übervollen Tabletts durch die Umstehenden zirkelten und die Tische sowie die beiden Hinterzimmer versorgten. Der Bierverbrauch war rauschorientiert und damit beeindruckend. Auch Getränke mit höherer Oktanzahl wurden in ungewöhnlich hohen Dosen ausgeschenkt und kraftvoll konsumiert. Nur die Semi-Cola bestellten Coca. Man darf prinzipiell keinen Spaß auslassen, das ist so. Es gibt kein Niveau, das ich nicht nur unterbieten könnte. Das ist wirklich. Aber ich finde es schön. War jetzt erst die erste Hälfte der Seite, also wir haben noch was. In einer Ecke knutschten völlig selbstvergessen einige Satzteile in inniger relativischer Verschränkung. Gegenüber, aber am Stammtisch, ging es hoch her. Am unteren Ende der langen Tafel lümmelten die Laute. Allen voran die Vokale, die Unmengen Bier tranken, dabei natürlich immer betrunkener wurden und sich mit einigen Konsonanten, vorzugsweise mit dem Laterallaut L, verbrüderten, um gemeinsam zu lallen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.